Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der vielversprechende Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab wurde nicht zur Zulassung empfohlen. Was das für Erkrankte bedeutet, klären wir gleich. Außerdem berichten wir vom milliardenschweren Schmuggel mit Aalen und einem möglichen Therapieansatz bei Leberzirrhose. Was gerade war, ist schon vergessen. Ob es warm oder kalt ist, wird nicht erkannt. Und am Ende erkennen Alzheimer-Patienten auch ihre Angehörigen nicht mehr. Aktuell sind nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland von einer Demenzerkrankung betroffen. Etwa 2/3 der Betroffenen leiden an Alzheimer, der häufigsten Form der Demenz. An einem Wirkstoff zur Behandlung von Alzheimer wird schon seit sehr vielen Jahren geforscht. Und einer der vielversprechendsten ist Lecanemab. Vor 2 Stunden hat nun die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bekannt gegeben, ob sie diesen Wirkstoff zur Zulassung empfiehlt. Und sie hat Lecanemab abgelehnt. Das Risiko der Nebenwirkungen sei zu hoch. Ich habe vor 1 Stunde mit dem Neurologen Professor Klaus Fließbach vom Universitätsklinikum Bonn gesprochen. Er leitet dort unter anderem die Gedächtnisambulanz. Und ich wollte von ihm wissen, ob er die Entscheidung der EMA nachvollzieht bzw. teilen kann.
Zunächst mal muss man sagen, dass die Einschätzung natürlich extrem schwer ist, da Risiken und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Die Nutzen des Medikaments sind zunächst mal die, dass sie eine Alzheimer-Krankheit auch nicht stoppen können oder nicht heilen können, sondern dass sie eine Verzögerung des Verlaufs bedingen. Demgegenüber stehen Nebenwirkungen. Das sind in erster Linie Nebenwirkungen, die man auf Hirnbildern sieht, also auf Kernspintomographien des Kopfes, die in den seltensten Fällen irgendwelche wirklichen Effekte hatten auf die Patienten oder negative Auswirkungen auf die Patienten hatten, die aber in einzelnen Fällen auch schwerwiegend waren und möglicherweise in sehr seltenen Fällen auch zum Tode führen. Und das ist halt was, was generell extrem schwer gegeneinander abzuwägen ist aus meiner Sicht. Wie soll man die Verbesserung eines Verlaufs einer Demenz abwägen gegen sehr seltene Ereignisse, die möglicherweise als Nebenwirkung auftreten können?
Nun arbeiten Sie ja auch mit Alzheimer-Patienten und Patientinnen und Demenzerkrankten. Ist diese Entscheidung für Sie eine Enttäuschung gewesen?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es halt mehrere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Ich meine, die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, die hat letztlich nur zu entscheiden, wiegen die Kosten und die möglichen Risiken und der Nutzen sich gegenseitig auf. Besteht ein positives Nutzen-Kosten- oder Risikoverhältnis. Das haben die getan. Sie haben es negativ bewertet. Nochmal, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Da will ich auch nicht sagen, ich könnte das besser beurteilen als die EMA. Die haben sich da sicher sehr viele Gedanken gemacht. Die haben auch die Rohdaten nochmal angefordert und haben sich das nochmal sehr genau angeguckt. Aus Sicht von uns Alzheimer-Forschern ist das eine große Enttäuschung, weil die Frage ist, wie kommt man dann überhaupt weiter, wenn man ein Medikament, was jetzt einen nachgewiesenen Nutzen hat und was anders als alle Medikamente, die wir bisher zur Verfügung haben, wirklich an der Ursache der Alzheimer-Krankheit ansetzen. Wenn man das jetzt nicht zulässt, dann führt das möglicherweise dazu, dass da eine Entwicklung aufgehalten wird oder verzögert wird, die in der Zukunft wirklich eine Perspektive eröffnen würde, im Sinne von, wir können der Alzheimer-Krankheit ernsthaft etwas entgegensetzen. So.
Lassen Sie uns doch mal ganz kurz klären, wie wirkt Lecanemab, beziehungsweise wo setzt der Wirkstoff überhaupt an?
Genau. Die Alzheimer-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung und Alois Alzheimer hat damals schon unter dem Mikroskop die Veränderungen beschrieben, die im Gehirn dabei zu sehen sind. Das sind 2 Auffälligkeiten. Das sind sogenannte Amyloid-Plaques, die im Hirngewebe verteilt sind und sogenannte Taufebrillen, die in den Nervenzellen auftauchen. Und es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die Amyloid-Plaques so der erste Stein einer Kette von Ereignissen ist, die sich dann abspielen, dass das also der kausale Übeltäter ist des Ganzen. Das lässt sich daraus ableiten, dass diese Amyloid-Plaques so ziemlich das Erste sind, was wir sehen bei Alzheimer-Patienten, wenn man die untersucht, und dass genetische Alzheimer-Fälle, die es auch gibt, die sie extrem selten sind, aber dass die Gene, die dabei betroffen sind, auch auf diesen Amyloid-Stoffwechsel sich auswirken und zu diesen Amyloid-Plaque-Ablagerungen führen. Deshalb gab es schon sehr früh die Idee, wie kann man vielleicht das Immunsystem stimulieren, um diese Alzheimer-Plaques und ihre Vorstufen zu attackieren und abzubauen. Und das ist eben das, was lecanemab erfolgreich tut. Das kann man nachweisen, das kann man in entsprechenden bildgebenden Verfahren nachweisen, das kann man auch im Nervenwasser nachweisen, dass durch diesen Wirkstoff wirklich diese Eiweißablagerungen als solche abgeräumt und attackiert werden. Lange Zeit war nicht klar, ob das dann wirklich noch hilft, weil diese Ablagerungen treten immer schon Jahre oder Jahrzehnte vor den Symptomen auf. Und die Studien, die uns jetzt vorliegen für den Wirkstoff lecanemab, aber auch für den Wirkstoff donanemab, der in den USA ebenfalls schon zugelassen worden ist, zeigen, dass es wirklich einen klinischen Nutzen hat, dass also die Demenz, das Fortschreiten der Demenz verlangsamt werden kann durch solche Antikörpertherapien. Und das ist ein Meilenstein. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist ein Meilenstein für die Forschung. Das ist eigentlich das erste Mal, dass man überhaupt ein wirksames Medikament hat gegen solche neurodegenerativen Erkrankungen.
Der Wirkstoff wurde in den letzten 10 Jahren ja in klinischen Studien auch sehr intensiv untersucht mit mehreren hunderten Teilnehmenden. Zuletzt gab es eine klinische Phase-3-Studie. Mit welchem Ergebnis?
Genau, das Ergebnis ist zunächst mal zeigen die Begleituntersuchungen, dass der Antikörper das tut, was er tun soll. Das heißt, dass diese Amyloid-Ablagerungen wirklich abgebaut werden. Das kann man mit der sogenannten Positronen-Emissionstomographie, dem PET, nachweisen. Teilweise konnte bei den Patienten dann das unter die Nachweisgrenze gebracht werden. Also man konnte dann diese Ablagerungen, die mutmaßlich ursächlich verantwortlich sind für die Erkrankung, gar nicht mehr nachweisen. Und das ist einhergegangen mit einer Verzögerung des klinischen Verlaufs. Wir wissen alle, dass Alzheimer-Patienten im Laufe der Zeit immer mehr an kognitiven Fähigkeiten einbüßen. Und bei diesen Studien kam raus, dass dieser Verlust etwa um ein Drittel reduziert werden konnte. Also es gibt da so Skalen, die dann messen, wie gut oder schlecht ist die Kognition bei einem Patienten. Und der Effekt über einen Beobachtungszeitraum von 18 Monaten lag bei etwa 30% Reduktion des Fortschreitens der kognitiven Störungen. Das ist natürlich sehr abstrakt. Was heißt 30% oder so etwas? Wenn man das zeitlich betrachtet, kann man vielleicht vereinfacht sagen, die Patienten, die wirklich das Medikament bekommen haben, waren nach 12 Monaten auf demselben Stand wie Patienten, die das Placebo erhalten haben, nach 18 Monaten. Also hat man etwa 6 Monate, wenn man so will, gewonnen oder den Verlauf der Erkrankung verzögert.
Bundesweit sind nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft etwa 1,8 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Besteht für diese vielen Menschen denn nun Hoffnung auf andere Wirkstoffe, die zur Zulassung empfohlen werden?
Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass die Geschichte mit den Antikörpern noch nicht auserzählt ist, nur weil die Europäische Zulassungsbehörde die Zulassung abgelehnt hat. Die Wirkstoffe sind in den USA zugelassen worden, schon vor einem Jahr.
In Japan ja auch.
In Japan, China und Südkorea sind sie zugelassen worden. Letztlich bedeutet die Entscheidung der Europäischen Zulassungsbehörde jetzt, dass wir es diesen Ländern überlassen, die klinischen Erfahrungen zu machen und diese Wirkstoffe weiterzuentwickeln. Letztlich glauben wir Forscher eben, dass die Weiterentwicklung dieser Medikamente auch erst dann möglich ist, wenn man sie außerhalb von Studien im klinischen Feld ermöglicht. Aus meiner persönlichen Sicht wäre das jetzt angezeigt gewesen. Es gibt ja immer so ein bisschen die Frage, würde man selber das Medikament nehmen, würde man es seinen eigenen Eltern empfehlen, wenn die betroffen wären? Ich würde die Frage klar mit Ja beantworten.
Ich sprach kurz vor der Sendung mit dem Neurologen Professor Klaus Fließbach. Er forscht unter anderem auch am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Bis zu 1,5 Meter lang und 6 Kilo schwer, dazu festes, delikates Fleisch. Der europäische Aal ist ein begehrter Speisefisch, allerdings ist auch diese Art vom Aussterben bedroht, weshalb seit fast 15 Jahren ein Exportverbot besteht. Äußerst gefragt sind die europäischen Aale nämlich auch in Asien als teure Zutat für Sushi. Die organisierte Kriminalität schleust allerdings jedes Jahr zig Millionen Aale illegal aus der EU und macht damit ein Milliardengeschäft. In der Fachzeitschrift Trends in Organized Crime schreiben Forschende jetzt vom größten Verbrechen an Wildtieren in Europa. Volker Masek kennt die Details.
Vor 8 Jahren startete die europäische Polizeibehörde Europol die Spezialoperation Lake. Seither geht sie immer wieder gegen den organisierten Schwarzmarkt mit Aalen vor. Im vergangenen Jahr gab es laut Europol über 250 Festnahmen von Beteiligten. Und es wurden rund 24 Millionen Jungaale sichergestellt, die nach Asien geschmuggelt werden sollten, zur weiteren Aufzucht in Aquakulturen. Bei der Jagd nach den Tätern kooperieren die Ermittler auch mit Wissenschaftlern wie dem deutschen Gewässerökologen Florian Stein. Er gehörte zu einer Forschergruppe, die in Hongkong arbeitete und erstmals nachweisen konnte, dass dort europäische Aale umgeschlagen werden. Das gelang durch genaue Analysen des Erbgutes der Tiere.
Auf der Nordhalbkugel gibt es 3 Arten, die sich sehr ähnlich sind. Das ist der europäische Aal, der amerikanische Aal und der japanische Aal. Und das heißt, wenn jetzt Aale beschlagnahmt werden, wo auch immer auf der Welt, muss man genetisch wirklich testen und nachweisen, um welche Art es sich handelt.
Die meiste Zeit seines Lebens verbringt der europäische Aal zwar in Flüssen, zur Paarung wandert er aber ins Meer ab und lässt sich bis zur Sargasso-See vor Florida verdriften, über tausende Kilometer. Die Larven spült der Golfstrom dann wieder zurück an die Küsten Spaniens, Portugals und Frankreichs. Dort treffen sie als sogenannte Glasaale ein, durchsichtig und nur wenige Zentimeter groß.
Das ist das, worauf die Schmuggler scharf sind. Die werden dann an den Küsten und vor allen Dingen in den Ästuaren der Flüsse gekeschert. Und diese Fische sind sehr begehrt in Asien. Also sie werden eigentlich nicht als Glasaal in Asien verspeist, sondern sind nur die Saat für einen riesigen Aquakulturapparat. Also ein Fischer bekommt für ein Kilogramm in Europa 100-200 Euro, vielleicht auch 300. Wenn die Aale in Asien gut erhalten ankommen, zahlt der Farmer dafür 6.000 Euro. Und kann er Fleisch in einem Wert von bis zu 30.000 Euro erzeugen.
Georges Jesus war bis vor kurzem Ermittler im Europol-Team für Umweltverbrechen. Für den portugiesischen Kriminalbeamten stellt der illegale Handel mit den Glasaalen alles andere in den Schatten.
Nach unseren Berechnungen bei Europol machen die Schmuggler in Spitzenjahren bis zu 3 Milliarden Euro Profit. Wir haben es hier mit einem der größten organisierten Verbrechen an wildlebenden Tieren zu tun. Und zwar nicht nur in Europa. Auch die USA und Kanada bekommen immer größere Probleme damit, denn die industrielle Aalaufzucht in Asien wächst immer noch.
Die Glasaale werden oft im Flugzeug aus Europa herausgeschmuggelt, mal im unscheinbaren Koffer, mal per Transportbox und Luftfracht. Ein gewisses Know-how ist dabei auch auf Seiten der Verbrecherbanden nötig. Wie kann es überhaupt sein, dass die Fische den langen Transport überleben? Ökologe Stein kennt die Tricks.
Die Schmuggler machen sich eine Fähigkeit des Aals zunutze, und das ist die, dass er über die Haut atmen kann, wenn er sich nur in einem feuchten Milieu befindet. Deswegen kann man viele dieser lebenden Glasaale in Plastiktüten verpacken mit ein bisschen Wasser, sodass sie feucht sind, und bläst dann diese Tüten mit atmosphärischem Sauerstoff auf.
Unter dem ständigen Fahndungsdruck von Europol weichen die Schmuggler zum Teil auf andere Routen aus, außerhalb Europas. Aber auch hier halten Ermittler und Wissenschaftler die Augen offen.
Kollegen aus Japan haben im letzten Jahr über die Analyse von Hongkong-Zolldaten herausgefunden, dass es anscheinend eine Schmuggelroute über Westafrika gibt, über Senegal und Mauretanien. Und im Frühjahr dieses Jahres haben die Strafvollzugsbehörden diese Route trockengelegt.
Den ganzen Sumpf der illegalen Jagd nach den Glasaalen wird man aber kaum austrocknen können. Im Gegenteil, der verbotene Handel mit den immer begehrteren Fischen könnte sogar noch zunehmen.
Volker Mrasek über den milliardenschweren Schmuggel mit Aalen. Organoide sind stecknadelgroße Klumpen aus unterschiedlichen Zelltypen. An ihnen können Forschende die gesunde Funktion, aber auch krankhafte Veränderungen von Organen in der Zellkultur untersuchen. Bei der Leberzirrhose bildet sich Narbengewebe, das die Organfunktion beeinträchtigt. Und nun konnten Forschende aus Tokio diese Vernarbung der Leber mit transplantierten Organoiden bei Mäusen zum Teil rückgängig machen. Details wurden jetzt im Fachmagazin Science veröffentlicht, und das Ganze nährt Hoffnung auf eine Therapie bei Leberzirrhosen. Volkert Wildermuth berichtet für uns.
Bei einer Leberzirrhose bildet sich Narbengewebe und das Organ stellt nach und nach seine Funktion ein. Oft kann da nur noch eine Transplantation helfen. Es gibt aber zu wenig Spenderorgane. An der Universität von Tokio sucht Tomomi Tadokoro deshalb nach neuen Wegen. Ausgangspunkt sind induzierte pluripotente Stammzellen. Das sind biologische Alleskönner, die sich zum Beispiel aus einer kleinen Hautprobe der Patienten gewinnen lassen könnten. In der Zellkultur entwickelt die Biologin diese Stammzellen weiter in Leberorganoide, die all die Zelltypen enthalten, die die Leber ausmachen.
Damit eine Leberzelle ihre Funktion im Stoffwechsel übernehmen kann, braucht sie viele Substanzen wie Nährstoffe und Botenstoffe aus dem Blut. Und sie sondert Galle ab. Wir gehen davon aus, dass unsere Organoide mit ihren Blutgefäßen und Gallengängen nach einer Transplantation eher wie das echte Organ funktionieren.
Erprobt hat die Stammzellexpertin ihre Organoide in leberkranken Ratten. Sie transplantierte die wenige Millimeter großen Organoide auf die Oberfläche der kranken Leber. Dort fanden sie schnell Anschluss an die Adern und Gallengänge. So konnten die Organoide innerhalb von 2 Wochen auf das vierfache Volumen anwachsen und einige der Stoffwechselfunktionen der Leber übernehmen. Mehr noch.
The fibrosis improved.
Die Vernarbung ging zurück. Die Situation wurde nicht nur stabilisiert, sie verbesserte sich. Die Hälfte der unbehandelten Ratten starb innerhalb von 3 Wochen. Nach der Organoid-Transplantation überlebten fast 90% der Tiere.
Der Leberspezialist Frank Tacke von der Berliner Charité ist beeindruckt.
Die Organoide therapeutisch einzusetzen, ist tatsächlich ein neuer Ansatz, der sehr vielversprechend erscheint. Was mich überrascht hat, war, dass die Faktoren bilden, die das umgebende Immungewebe oder die umgebenden Entzündungsprozesse positiv beeinflussen. Und zwar Makrophagen, das sind sogenannte Fresszellen, eher in Richtung eines Reparaturmechanismus aktivieren, sodass die eher dazu da sind, Entzündung herunterzudrücken und auch das Gewebe so umzubauen, dass weniger Vernarbung im Gewebe entsteht.
Offenbar produzieren die Organoide entzündungshemmende Stoffe, die sich weiter verbreiten. So bilden sich die Narben nicht nur am Ort der Transplantation, sondern auch in anderen Leberlappen zurück. Das wäre entscheidend für den Erfolg einer künftigen Therapie. Frank Tacke weist allerdings auf 2 mögliche Probleme hin. Einmal gibt es ein gewisses Krebsrisiko bei den sich schnell vermehrenden Zellen in den Organoiden. Hier sind weitere und vor allem längere Studien notwendig. Der 2. Aspekt ist praktischer Natur. Die Herstellung von passenden Organoiden für die Patienten ist sehr aufwendig. An der Universität Tokio ist Tomomi Tadokoro aber schon dabei, diesen Prozess zu optimieren. Inzwischen ist sie in der Lage, Organoide mit einer Dicke von nur 4 Zellschichten, aber einem Durchmesser von 9 Zentimetern herzustellen. Das wäre wohl genug Material, um auch bei einer menschlichen Leber relevante Effekte auszulösen.
So we believe our human iPS cell-derived liver organoids.
Wir glauben, dass unsere Leberorganoide aus induzierten pluripotenten Stammzellen eine völlig neue Strategie zur Regulierung der Immunfunktion in der Leber bieten und eine bahnbrechende Behandlung für die Lebersklerose eröffnen könnten.
Groundbreaking treatment for liver cirrhosis.
Aktuell sind weitere Studien an Tieren geplant, aber Tomomi Tadokoro geht davon aus, dass klinische Studien an Menschen schon in 3 Jahren beginnen könnten. Diesen Zeitplan hält Frank Tacke für extrem ambitioniert.
Ich denke aber schon, dass diese Durchbrüche, die in der Arbeit absehbar sind, dazu führen, dass wir uns auf dem Weg in die Richtung entwickeln.
Volkert Wildermuth über neue Therapieansätze mit Organoiden. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Magdalena Schmude.
Auf dem Mars könnten Spuren von mikrobiellem Leben existieren. Das berichtet die US-Raumfahrtagentur NASA. Deren Mars-Rover Perseverance hatte in einem Gesteinsbrocken organische Verbindungen nachgewiesen, die als Indizien für mikrobielles Leben gelten. In der Nähe des Fundortes weisen außerdem typische Verfärbungen auf einem Felsen darauf hin, dass dort chemische Prozesse abgelaufen sein könnten, die mit dem Energiestoffwechsel von Mikroben zusammenhängen. Ein Beweis dafür, dass es auf dem Mars Leben gegeben hat, sind die Funde aber noch nicht. Sie lassen sich auch durch geochemische Prozesse erklären. Die NASA-Wissenschaftler hoffen, den Gesteinsbrocken in den kommenden Jahren zur Erde bringen zu können, um ihn genauer zu untersuchen.
KI-Modelle produzieren Unsinn, wenn sie wiederholt mit KI-generierten Daten trainiert werden.
Denn dadurch gehen im Lauf der Zeit Informationen verloren, die die Sprachmodelle brauchen, um sinnvolle Antworten zu generieren. Die KI sucht in den Daten jedes Mal nach Mustern und vergisst so mit jeder Runde die tatsächliche Verteilung der Originaldaten ein Stück mehr. Das haben Forschende von der Universität Oxford gezeigt. Fütterten sie ein KI-Modell zunächst mit einem Datensatz aus Wikipedia-Texten, dann aber hauptsächlich mit Texten, die eine KI erstellt hatte, wurden die Ergebnisse nach 5 Runden immer schlechter. Nach 9 Runden ergaben sie gar keinen Sinn mehr. Die Studie ist im Fachjournal Nature erschienen.
Der Mensch hat die Niederschlagsmuster auf der Erde verändert.
Zu diesem Schluss kommen chinesische Wissenschaftler im Fachjournal Science. Durch den anthropogenen Klimawandel komme es häufiger zu Starkregen. Gleichzeitig halten Dürren länger an und sind heftiger als noch in den 1990er Jahren. Insgesamt sind die Niederschläge also ungleichmäßiger verteilt als früher, sowohl örtlich als auch zeitlich. Auch der Mechanismus, der dahinter steht, ist bekannt. Durch den Klimawandel erwärmt sich die Atmosphäre und enthält gleichzeitig mehr Feuchtigkeit. Dadurch kann auch mehr Wasser auf einen Schlag wieder abgegeben werden. Verändern sich außerdem regionale Strömungsmuster in der Atmosphäre, kann das den Effekt verstärken.
Der Vorfahre aller moderner Vögel hatte ein schillerndes Gefieder.
Moderne Vögel, die in den Tropen und damit näher am Äquator leben, haben häufiger buntes, glänzendes Gefieder. Je weiter man vom Äquator weggeht, desto matter und eintöniger werden die Federn. Woran das liegen könnte, beschreibt ein Forschungsteam vom Fields Museum in Chicago im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution. Die Wissenschaftler kombinierten Informationen zur Gefiederfärbung von mehr als 9000 Vogelarten sowie deren geografische Verbreitung mit Stammbaumdaten, die die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten wiedergeben. Demnach flogen die Urahnen der modernen bunten Vögel vor Millionen von Jahren bevorzugt in die Tropen. Erst dort entwickelte sich dann die heutige Vielfalt an Arten mit bunt glänzenden Federn. Warum sich dieses besondere Merkmal entwickelt hat, können die Wissenschaftler noch nicht erklären.
Eine KI holt Silber bei der Internationalen Mathematik-Olympiade.
Mit 28 von 42 möglichen Punkten schnitt eine Kombination der Google-Systeme AlphaProof und AlphaGeometry2 besser ab als die meisten menschlichen Teilnehmer. Für eine Goldmedaille wäre aber ein Punkt mehr nötig gewesen. Der Wettbewerb richtet sich an Schüler an weiterführenden Schulen. Sie müssen insgesamt 6 Aufgaben aus den Bereichen Algebra, Kombinatorik, Geometrie und Zahlentheorie bearbeiten. Für die KI galten Sonderregeln. Im Gegensatz zu den menschlichen Teilnehmern mussten sie kein Zeitlimit einhalten.
Sternzeit, 26. Juli. Olympia in den Tiefen des Sonnensystems. Wer dem irdischen Spektakel der Olympischen Sommerspiele in den kommenden Wochen entgehen möchte, kann auf die himmlische Alternative setzen. Olympia zeigt sich dort kurz nach Sonnenuntergang im Sternbild Löwe. Olympia ist ein gut 40 Kilometer großer Asteroid, der im Hauptgürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter um die Sonne läuft. Der Direktor der Heidelberger Sternwarte, August Kopf, hatte ihn im Januar 1906 entdeckt und nach dem Ort auf dem Peloponnes benannt. Auch die klassischen 12 Götter des Olymps rund um Zeus kreisen durch das Sonnensystem. Dagegen gehen die vermeintlichen olympischen Götter von heute leer aus. Der Asteroid Bach heißt nach dem Komponisten, Thomas oder Thomas ehrt einen US-Astronomen. Auch das IOC hat es nicht an den Himmel geschafft. Denn es gibt seit anderthalb Jahrhunderten Io, benannt nach einer äußerst tugendhaften und rechtschaffenen Figur der griechischen Mythologie. Da war für das IOC kein Platz mehr im Kosmos, denn Asteroidennamen müssen sich um mehr als einen Buchstaben unterscheiden. In Deutschland existiert, wie in vielen anderen Ländern, ein Gesetz zum Schutz der olympischen Bezeichnungen. Dazu zählt auch Olympia. Der Asteroid oder der Astronom Kopf müssten inzwischen wohl für die Nutzung dieses Namens zahlen. Da die Menschheit immer weiter ins All vordringt und das Weltraumrecht stets weiterentwickelt wird, ist es womöglich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der Asteroid mit der Nummer 582 entweder umbenennen muss oder Lizenzgebühren zahlt.
Mit Olympia im Sonnensystem endet Forschung aktuell. Britta Fecke sagt Danke fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Abend.